Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Eine Friseurin besucht einen Taufgottesdienst und ihre Tochter ist mit dabei. Und dann während der Taufe beginnt dann der Pastor, wie eben auch das Kind, das Baby, das vorne getauft wird, eben mit dem Wasser zu benetzen, zu übergießen. Und dann lehnt sich die Tochter rüber zu ihrer Mama und fragt, macht der Pastor jetzt auch Waschen, Schneiden, Föhnen? Wenn manche Handlungen zu Fragen führen, ist das manchmal ganz hilfreich. Dann kann man nochmal was erklären. Was war das eigentlich noch mit der Taufe, mit dem, was da passiert? Und genau das ist das Thema für heute, das wir haben, wenn dein Kind dich fragt. Also wenn Kinder fragen, wenn Menschen fragen, wenn unsere Handlungen zu Fragen kommen. Und das ist eben diese Frage, wie kann das auch gelingen und wie können wir eben auch Menschen helfen, in Glauben hineinzuführen? Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ja zum Glauben kommen. Und uns ist es wichtig als Christen, dass wir sagen, ja, wir wollen Glauben leben, nicht, dass wir das anderen Leuten aufdrücken und provokativ sein wollen, sondern wir wollen authentisch leben. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen ein ganz normales Christsein führen und gleichzeitig aber auch wollen wir, dass es ansteckend ist. Weil ich bin davon überzeugt, dass Glaube mir gut tut, meinem Leben, aber auch euch gut tut und auch der Gesellschaft gut tut. Dass im Glauben Dinge stecken, die wir als Gesellschaft verlieren, wenn wir Gott verlieren. Und diesen Ansatz, dem wollen wir mal nachgehen und verfolgen, dass wir nicht nur die Fragen Kinder gegenüberstellen, auch Erwachsenen, Großeltern. Viele Menschen haben ja mit Nichtchristen zu tun oder Menschen, die einfach über diesen Glauben noch nicht viel Bescheid wissen und manche Erklärung brauchen. Es gibt, ich sag mal, ich habe zusammengefasst mal drei Gründe, warum Menschen denn zum Glauben kommen. Als allererstes der Heilige Geist. Ich glaube, dass Gott selber es bewirken muss, dass überhaupt jemand sich öffnet und sagt, dieser Glaube, der klingt plausibel. Das möchte ich annehmen. Der zweite Grund ist die Entscheidung des Kindes, die Entscheidung eines Menschen. Da liegt auch eine hohe Wichtigkeit drin. Es ist nicht, dass man es schaffen kann. Aber drittens ist natürlich auch ein Punkt das Umfeld. Menschen, die mit jemandem unterwegs sind, die mit dem Kind unterwegs sind. Menschen, die in der Familie natürlich eine ganz große Rolle spielen, aber auch in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Und daher so die Kernfrage, das sind die drei Punkte, die große Kernfrage, was können wir tun, um Menschen, damit Menschen in unserem Umfeld eben zum Glauben finden. Und für dieses Thema betrachten wir jetzt einen Bibeltext, der in einem ganz speziellen Kontext steht. Der in einem Kontext steht, der vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen ist, weil es hat was mit Opferungen zu tun, mit einer Tradition, die wir heute nicht mehr leben und der wir auch ein Stück weit fremd sind. Es sind Rituale, die wir auch nicht mehr kennen aus irgendwelchen Filmen oder so, oder Helden zumindest. Es ist ein Text aus 2. Mose Kapitel 13 und da war es so, das ist der Zeitpunkt, an dem Israel noch in Ägypten war. Und in Ägypten waren sie über 400 Jahre Sklaven und unterdrückt. Sie waren im Arbeitslager sozusagen dort. Und Gott hat gesagt, ich hole euch raus. Nach 430 Jahren. Und es war nicht so einfach, weil der Pharao wollte dieses Volk nicht gehen lassen. Und Gott musste harte Maßnahmen ergreifen, um den Pharao zu zeigen, Gott, ich Gott bin stärker als du, Pharao. Und er musste sogar anordnen, dass Kinder sterben. Damit der Pharao versteht, Gott ist stärker als ich. Und damit der Pharao das Volk gehen lässt. Und dann war es so, dass die Israeliten endlich ihre Sachen packen durften, weil der Pharao sagte, okay, jetzt könnt ihr gehen. Und sie haben ihre Sachen gepackt in einen Trolley oder auf einen Esel und sind losgegangen von Ramses aus nach Sukkot. Und das ist ein Ort, der aber noch in Ägypten ist. Der ist noch nicht draußen, das ist noch im ägyptischen Land. Und das ist auch noch vor der Geschichte, bevor dann das ägyptische Heer hinterherjagt und sie aufhalten will und bevor das Volk Israel durch das Meer geht. Also sie waren noch in Ägypten, eine Nacht noch. Und das war die erste Nacht auf der Reise. Sie konnten losgehen, endlich frei, endlich losgehen. Und in der Nacht passiert das. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch in dieser Nacht die Kinder schon mal gefragt haben, ja, Papa, Mama, wie viele Nächte zelten wir jetzt eigentlich? Und dann konnten die Eltern natürlich beschwichtigen und sagen, nur noch 14.599 Nächte, dann sind die 40 Jahre rum. Und zum Glück wussten sie nicht, dass nochmal 40 danach kommen. In dieser ersten Nacht oder in diesem ersten Abend, da spricht Gott zu Mose, der dieses Volk geführt hat und gesagt hat, ich leite euch hinaus, ich schaffe die Voraussetzung, dass ihr ein gewaltiges Ereignis miterlebt und dass dieses Ereignis, dass ihr jetzt rausgehen könnt aus Ägypten, das ist identitätsprägend für euch. Das soll entscheidend sein für das, wie ihr mich versteht als Gott und wie ihr euren Glauben leben sollt. Also dieses Ereignis wird zum zentralen Ereignis für das Volk Israel. Und deswegen ist es auch so wichtig, was da passiert. Und dann sagt Gott, deswegen machen wir ein Fest, das Passafest. Und von diesem Fest handelt jetzt eben der Text, den ich uns einmal vorlesen werde, aus 2. Mose 13. Der Herr wird dich in das Land der Kanaaniter bringen. Er wird es dir geben, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat. Dann sollst du alle Erstgeborenen an den Herrn übergeben. Jedes männliche Tier, das als erstes geboren wird, gehört dem Herrn. Aber für das Fohlen eines Esels sollst du ein Schaf als Opfer darbringen. Wenn du das nicht willst, brich ihm das Genick. Auch für jeden erstgeborenen Nachkommen sollst du ein Ersatzopfer darbringen. Wenn dein Kind dich später fragt, warum tust du das? Sollst du ihm antworten, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten geführt, aus dem Land in der Sklaverei, denn der Pharao blieb starrsinnig und weigerte sich, uns ziehen zu lassen. Da tötete der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten bei Menschen und Vieh. Darum bringe ich dem Herrn alle männlichen Tiere, die zuerst aus dem Mutterleib kommen, als Opfer dar. Dieser Brauch soll für dich wie ein Zeichen an deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen auf der Stirn. Er erinnert daran, dass der Herr uns mit starker Hand aus Ägypten geführt hat. Wie gesagt, es ist ein Brauch, den wir nicht mehr so kennen. Und es ist trotzdem für sie ein Brauch geworden, für dieses Volk, das eben wichtig war, ein Ritual, das gezeigt hat, es soll etwas transportieren. Und am Schluss war dieses ein Vergleich da. Es soll so sein wie so ein Armband, das man trägt oder wie ein Zeichen, das man trägt. Und wenn man diesen Gegenstand anguckt, dieses Armband, dann soll man erinnert werden an das, was Gott einmal getan hat. Und so soll ein Fest sein. Und ich sag mal so, wir feiern ja auch Ostern demnächst in 2 Wochen. Und dieses Fest ist ja, dass wir Christen sagen, wir feiern dieses Fest immer wieder, obwohl es schon ein Ereignis ist, an das wir denken, das vor 2000 Jahren passiert ist. Und dieses Fest ist aber so ein Ankerpunkt, so ein Zeichen, dass wir sagen, jetzt feiern wir das. Und das, deswegen erinnern wir uns an das, was da wirklich passiert ist. Offensichtlich ist das Passafest nicht selbsterklärend. Also das Kind, das das mitbekommt, was passiert da eigentlich, das tatsächlich weiß es nicht ganz genau, was da so abgeht. Und es muss erklärt werden. Es war erklärungsbedürftig. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir diese Dinge natürlich erklären. Und so verstehe ich das auch, dass wir unseren Glauben immer wieder neu erklären müssen. Weil es ist so, dass Glaube bei Kindern gar nicht selbstverständlich ist und auch bei uns Erwachsenen nicht. Philipp Bartholomä bringt das so auf den Punkt, Kinder wachsen heute nicht mehr einfach in den Glauben hinein, auch sie müssen für den Glauben gewonnen werden. Wir leben in einer Zeit, in der man nicht einfach die Tradition der Eltern oder Großeltern übernimmt. Dass man sagt, ja, meine Eltern waren evangelisch, die nächsten werden auch evangelisch oder katholisch. Und dann übernimmt man das einfach. Das ist nicht mehr der Fall. Und deswegen gilt es, diesen Glauben zu erklären, hineinzunehmen in diesen Glauben, den wir haben. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass auch junge Erwachsene im Glauben bleiben, auch wenn sie im Glauben erzogen wurden. Und das ist auch eine Herausforderung für manche Eltern, wenn sie merken, meine Kinder, die sind vielleicht nicht mehr dabei. Luther hat das so schön auf den Punkt gebracht und gesagt, wenn die Kinder gelingen und in den Glauben hineinwachsen, dann können wir dankbar sein. Aber wenn sie nicht geraten, dann haben wir unser Nötigstes getan. Und er sagt damit aus, na, wir haben den Wunsch gehabt, dass unsere Kinder zum Glauben kommen. Und wenn es nicht so ist, dann ist vielleicht die Entscheidung des Kindes anders gewesen. Und dann darf uns auch das entlasten. Und auch gerade für die Eltern oder für die Großeltern sagen, na, es ist okay, wir haben unseres getan. Gott muss den Rest tun. Und gerade auch wir in der Gemeinde, denke ich immer wieder, wir brauchen uns auch einander. Weil es ist so relevant, dass wir immer die nächste Generation haben, das nächste Alter vor uns haben. Wenn man das mal runterbricht, ich habe eine kleine Tochter, die guckt auf mit ihren fast 2 Jahren auf die 5-, 6-, 7-Jährigen und ist bewundert die Kinder, die sagen hier, im Gottesdienst sind sie dabei, danach spielen sie, lachen sie und treiben sich hier rum und fühlen sich wohl. Die bewundert sie. Und so geht es weiter. Die Teenies, die schauen dann, ich sag mal, nicht auf diese Generation, die Eltern mit Kindern, ja. Die sind weit weg, die sind uralt für Teenies. Teenies schauen vermehrt auf die jungen Erwachsenen, die schon mal studieren, die einen Schritt weiter sind, die vielleicht schon im Berufsleben gerade angefangen haben, die so die Performer sind und loslegen im Leben. Und dann denken die Teenies sich, eines Tages werde ich auch so wahnsinnig gut studieren wie Person XY. Und die jungen Erwachsenen, die schauen hoch zu den Singles, die den Wahnsinnsjob haben oder die Familien. Und wir junge Familien, wir gucken hoch zu den Familien, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht schon mehrere Kinder haben und schon älter sind. Und wir fragen uns, wie habt ihr das geschafft? Und so geht es weiter. Manchmal, und dann fragt man sich, wie kann ich ein Leben führen im Alter, das dankbar ist, das von Dankbarkeit, vom Glauben geprägt ist. Und ich glaube, so merken wir, wie wir einander brauchen, wie jede Generation, jedes Alter so den anderen braucht, auch im nächsten Schritt und im nächsten Abschnitt. Deswegen braucht es Gemeinde. Deswegen braucht es Gesellschaften, die etwas vorleben. Die vorleben und sagen, ich in meiner Lebenssituation, ich kann an meinem Glauben festhalten und das prägt auch meinen Alltag. Und natürlich gehört der Familie eine ganz besondere Rolle dazu. Weil wenn ich immer denke, wie viele Stunden, wenn man sich das mal ausrechnet, wie viele Stunden sind denn die Kinder bei mir in der Gemeinde? Bei den Ehrenamtlichen? Bei mir im Kindertag? Dann komme ich vielleicht auf 2-3 Stunden bei manchen Kindern. Dann merken wir mal, welche Prägekraft wir überhaupt hier haben. Also eigentlich nicht so groß. Und dann merkt man, wie wichtig das Umfeld ist, das familiäre Umfeld, das Freundschaftsumfeld, genau in diesen Fragen. Und ich habe mir genau diese Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn wir so leben, dass wir Fragen gefragt werden? Wie wäre es, wenn wir so leben, dass wir Fragen aufwerfen, dass wir sagen, warum gehst du sonntags in den Gottesdienst? Das könnten sich die Kinder fragen, warum gehst du denn jeden Sonntag, Papa, Mama oder die anderen? Warum liest du in der Bibel oder warum feierst du Ostern? Haben wir da gute Antworten darauf? Mit den Fragen ist ja so eine Sache. Man könnte ja jetzt herkommen und sagen, ich bin so verrückt. Ich lebe so wild und verrückt, dass natürlich Fragen kommen. Also, dass man so skurrile Sachen und Rituale einführt, dass natürlich immer die Fragen kommen. Ne? Da habe ich auch Ideen dazu. Man könnte sagen, ich bin dafür, dass der Pastor am Ostersonntag mit dem Osterkostüm predigt, weil das würde auf jeden Fall Fragen aufwerfen. Und natürlich auch viral gehen auf YouTube. Das ist natürlich nicht gemeint. Es geht um dieses ehrliche, authentische Leben, dass wir sagen, ja, das sind ehrliche Fragen, die wir haben. Und sagen, okay, wie lebst du eigentlich? Wie schaffst du es, deinen Alltag zusammenzuhalten in dem Glauben, den du stehst? Und das Passafest, das ist natürlich erklärungsbedürftig gewesen und ist es auch. Und es beginnt eben am Anfang immer mit dem Beispiel oder mit dem, dass wir sagen, um was geht's eigentlich? Und ich habe einen Baum mitgebracht als Beispiel. Denn ich sage, dieses Passafest war eine Wurzel für das ägyptische Volk, für das israelische Volk. Dieses Erlebnis in Ägypten, dieser Auszug war am Schluss, ist eine Glaubenswurzel für das restliche Leben, für das Volk. Und irgendwann, sagen wir mal, der Baum steht für mich, für andere, für Menschen, die leben aufgrund von den Wurzeln. Der Glaube ist aber schon gelegt viel, viel früher. Also es gab ja viele Israeliten und heute auch, die sagen, ich habe ja das nie erlebt, was damals passiert ist. Dieser Auszug aus Ägypten und trotzdem prägt er heute meinen Glauben. Und er ist mein Glaubensfundament, er ist die Wurzel meines Glaubens. Und deswegen muss man natürlich am Anfang erklären, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich passiert? Der Auszug, was war das eigentlich? Was war eigentlich, und wenn wir jetzt zu uns denken, was war eigentlich an Ostern zum Beispiel? Was ist das eigentlich? Und natürlich die nächste Frage dann, warum? Aber das Was ist eben so gewesen, dass es hieß, wir haben hier in diesem Passafest etwas ganz Besonderes. Wir wollen das uns erinnern daran, was Gott für uns getan hat. Und da heißt es, Gott hat mit starker Hand den mächtigsten Mann auf diesem Planeten damals eingegrenzt und gesagt, die Grenzen aufgezeigt und gesagt, ich bin stärker. Ich bin der Gott, der diese Welt hinein, in der diese Welt hinein handeln kann. Und es gibt keinen Stärkeren als mich. Das hat Gott damit gezeigt. Und dann kamen die ganzen Opferriten, die vielleicht ein bisschen suspekt sind für uns oder ein bisschen fremd. Aber es ist, muss man so verstehen, es gab immer so, dass man sagt, das erste Teil von der Ernte, von den Tieren, das hat man abgegeben. Und wenn man selber ein Kind bekommen hat, hat man ein Tier geopfert und damit gezeigt, ich gebe das Gott. Als Dank, aus Dankbarkeit. Das ist sozusagen das Was. Und man kann das ein bisschen vergleichen mit manche, die spenden ja einen Anteil von ihrem Lohn ab und sagen, okay, der Anteil meines Gehalts, der geht weg für Gott, für einen guten Zweck. Und viele machen das dann so, dass sie einen Dauerauftrag haben. Das heißt also, am ersten Tag, an dem der Lohn da ist, der Gehalt da ist, dann sagt man, okay, an dem Tag geht gleich mal eine gewisse Summe weg als Spenden. Und so kann man das verstehen, haben die das verstanden mit diesem Ritual, mit diesen Opfern, sagen, immer der erste Anteil, ein erster Anteil, bevor der Monat anbricht, bevor wir wissen, kommen wir durch, wir geben aber erstmal einen Anteil ab, weil das, was wir bekommen haben, das ist das Wichtigste vielleicht, oder das ist der Anfang, und damit wollen wir zeigen, dass wir eben dankbar sind, das ist das eine, und gleichzeitig aber auch auf die Fürsorge Gottes angewiesen sind. Und das ist, da sind wir angekommen beim nächsten, dem Warum. Warum machen wir das? Warum spendet jemand? Warum feiern wir Passa? Warum feiern wir Ostern? Warum? Und dann können wir sagen, ja, die Rituale, die Opferkulte, die waren damals, warum? Aus Dankbarkeit. Und aus Vertrauen, dass ich sagen kann, ich vertraue darauf, dass Gott mich weiterhin versorgt. Und das zeigt im Kern, nicht Hauptsache eine Tradition verfolgen, sondern das zeigt im Kern, ich bin jemand, der in der völligen Abhängigkeit von Gott lebt. Ich bin abhängig von diesem Gott, dass er mich versorgt, dass er mir Dinge gibt, die ich für mein Leben brauche. Und ich vertraue so arg darauf, dass ich ihm ein Stück weit wieder etwas zurückgeben kann. Und das ist eine Wahrheit, das ist eine Sache, die man im Glauben erfahren kann, diesen starken Gott, diese starke Hand Gottes zu erfahren, die hat Auswirkungen auf mein Leben und deswegen sagen wir das Warum. Was feiern wir in 2 Wochen Ostern? Jesus ist gestorben und auferstanden. Und warum machen wir das? Ich glaube, natürlich machen wir das, weil wir auch ein Opfer sind. Frage hier haben. Jesus hat sich aufgeopfert, ist gestorben für die Menschen. Und diese Tat, die zeigt die starke Hand Gottes, der sagt, ich bin so stark, selbst der Tod hat keine Relevanz mehr für mich. Ich bin stärker als der Tod. Ich bin stärker als alle Machthaber dieser Erde. Und das feiern wir an Ostern. Warum feiern wir das? Weil wir da in eine neue Lebensrealität hineingenommen werden, weil Gott selber zeigt, ich bin derjenige, der in dieser Welt eben das Sagen hat. Und die starke Hand Gottes zeigt in diesem Ereignis vor 2000 Jahren, ich bin da und mit mir könnt ihr rechnen. Das ist, warum wir das feiern. Was feiern wir und warum wir was feiern? Ich sag mal, das ist eine Erinnerungskultur, die wir haben. Die wir sagen, diese Wurzeln unseres Glaubens, die sind wichtig, die sind relevant. Und die haben etwas damit zu tun, wie wir heute leben, wie das Volk gelebt hat, wenn sie an Passa gedacht hat und wie wir heute leben, wenn wir von unserem Glauben sprechen. Das hat eine Frage, ist es der Identität unseres Glaubens und unseres Lebens sogar. Und da sind wir heute in unserer Gesellschaft tatsächlich auch gefordert, weil heutzutage die Identitätsfrage eine ganz andere ist wie früher. Und ich will das nur kurz skizzieren. Früher, die traditionelle Ansicht war, dass man Identität so verstanden hat, von außen nach innen. Das Umfeld einer Person hat bestimmt, wie die Person zu leben hat. Von außen eben wurde gesagt, du hast so und so zu leben und so zu denken und so zu fühlen. Und dann danach ist gefolgt, ja, was fühle ich eigentlich? Was ist nach innen? Wie geht's mir damit? Wie komme ich damit klar mit dem, was von außen gesagt wurde? Und die moderne Identitätsfrage ist, eben von innen nach außen. Heutzutage wird ja immer die Sache so gestellt, was fühlst du in dir? wer bist du, was denkst du, was willst du mal sein? Und die Stimme in dir ist wichtiger als alles andere. Die ist Maßstab für dein Denken, dein Handeln und für dein Leben. Und niemand darf dir jemals sagen, was du zu tun hast. Und unsere Kultur lebt das natürlich auch in verschiedenen Varianten. Und die Kultur, in der wir leben, oder das ist eine kulturprägende Sache, die sagt gar nicht, erklärt gar nicht, warum das jetzt gut ist. Oder welche Absichten dahinter stecken. Oder welche Konsequenzen das für unser Leben hat. Die sagt einfach nur, so ist es richtig. Und wenn wir eben über diese kulturprägenden Dinge sprechen, da kommen wir nicht umhin, um eine wichtige Person zu zitieren. Elsa, die Eiskönigin. Habt ihr nicht erwartet, ne? Da gibt es ein Kinderlied, das heißt Let It Go auf Englisch. Und die Eiskönigin, du kennst es, ne? Die Eiskönigin singt etwas. Der Film ist auch ganz cute, ganz nett. Also, trotzdem aber steckt da eine Kleinigkeit drin, die uns zeigt, wie wir gerade ticken, wie unsere Kultur vielleicht auch tickt, weil es auch in der Kinderliederkultur schon angekommen ist oder bei Disney. Da heißt in dem Lied, kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich, ich bin frei. Und Let It Go heißt, ich lasse alles raus. Ich darf alles rauslassen. Ja? Und dieser Baum, der steht mal für das Leben von Elsa oder von unserem Leben. Und heutzutage sagt Elsa eigentlich das hier. Sie nimmt eigentlich sozusagen eine Säge und sagt, das ist mein Leben, das ist meine Zukunft. Und die Wurzeln, die ich habe, ich bin so frei, ich brauche die eigentlich nicht mehr. Ich kann die absägen. Keine Angst, ich mach's jetzt nicht. Ich brauche die Wurzeln nicht mehr, die mir etwas vorgeben. Wie können die Wurzeln mir etwas vorgeben, wie ich leben soll? Nein, das darf nicht sein. Ich bin so frei, ich lasse es alles hinter mir. Ich bin wie ein weißes Blatt, ich kann von jetzt an leben. Ganz frei. Wir wissen alle, was passiert, wenn man absägt den Baum. Und das ist aber der Gedanke, wenn man sagt, vergess Ostern, vergess Passa, vergess die alten Schriften, die antike Jesus und so weiter, das uralte Geschichten, da brauchen wir, das sägen wir ab, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir sind doch modern aufgeklärt. Und gleichzeitig aber sehe ich auch eine junge Generation, die sehr viele Fragen hat, die selber merkt, wenn wir das alles absägen, wenn wir komplett alles offen haben, alle Möglichkeiten offen haben und sagen, wir haben eigentlich nichts mehr hinter uns, wir können alles werden, dann ist es eine Überforderung. Dann ist es eine Last, die zu tragen ist für Jugendliche, die sagen, ich kann eigentlich alles werden, alles machen, ich muss auch selber in mir mich herausfinden, wer ich eigentlich bin. Und das ist eine Belastung, weil ganz oft ist die Frage, naja, weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich bin 35, manchmal frage ich mich auch, wer ich bin und habe es noch nicht herausgefunden. Und die Frage ist dann, ja, aber ich muss es doch eigentlich herausfinden. Ich muss doch eigentlich in mir meine Stimme in mir haben, die mir sagt, so und so ist es doch und so bist du doch. Und das ist eine Last, die ich wahrnehme. Ich muss kurz einschieben. Ich will damit aber nicht sagen, das Allerwichtigste ist, dass wir es traditionell machen. Dieser traditionelle Weg, der sagt, okay, deine Eltern sagen dir, du wirst das und das, so wie früher, und dann wirst du das und fertig, da musst du nicht drüber nachdenken. Weil das wäre, wie wenn wir hier diesen Stock sehen, der als eine starre Tradition ist, als eine starre Religion, die sagt, okay, es gibt nur einen einzigen möglichen Weg, den zu wachsen ist. Die traditionelle Ansicht war eben, du bist in der Linie deiner Familie und du wirst da bleiben, ob du willst oder nicht. Und du hast keine Chance rauszukommen. Und diese traditionelle, starre Ansicht von Tradition und auch von Religion, die ist auferdrückt. Die ist nicht gesund. Die schränkt natürlich ein und davon haben wir uns natürlich auch befreit. In unserer Generation. Deswegen sind wir vielleicht mit dem Pendel zu weit geschlagen und sagen, naja, dann sägen wir halt alles ab. Und jetzt ist die Frage, was ist das Gesunde dabei? Wie können wir damit gesund umgehen? Und ich glaube eben, es bleibt, das heißt, wenn wir sagen, wenn wir im Glauben fest verwurzelt sind, sind wir fest im Leben. Das heißt, die Wurzeln, die wir haben, dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir die Wurzeln haben in unserem Leben, und auf den Glauben setzen, der viele Jahre alt ist und uns prägt aber, ohne dass wir irgendwelche Leitplanken haben, die uns einschränken, dann sind wir fest im Leben, dann sind wir fest im Glauben, dann können wir fest im Leben stehen, weil wir ein tiefes Wurzelwerk haben, weil wir ein Wurzelwerk haben, was uns trägt und was uns Nährstoffe gibt für das, wer wir sind, wo wir hinwollen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Die wichtigen Nährstoffe, die wir brauchen für unser Leben, diese Zutaten zu dem, wer bin ich eigentlich, wo gehe ich hin, wer soll ich werden, was wird aus mir, wie komme ich durch meine Krise, die ich gerade in meinem Leben habe. Diese Wurzeln dürfen wir nicht abkappen. Und das ist eben Teil der Gottesgeschichte. Deswegen erinnern wir uns und sagen, was ist eigentlich mit diesen Wurzeln und warum? Und das Passafest hat gezeigt, es gibt diesen starken Gott mit starker Hand, der in diese Welt hineingreift, der noch eine Realität spielt in dieser Welt. Und Ostern zeigt das auch. Und es zeigt, dass Gott eine Führung anbietet, eine Grundlage legt für unser Leben, die wirklich eine Relevanz hat, die entscheidend ist für unser Leben, die uns eben Orientierung gibt in unserem Leben, dass wir sagen, wir können mit dieser Wurzel in diesem Leben wirklich standhaft sein, durch alle Herausforderungen, die wir gehen. Und ja, das ist eine Herausforderung trotzdem, dieses Leben zu meistern, das Leben zu bestehen und es auch die Frage, welche Dinge prägen mich, welche Wurzel prägt mich in meinem jetzigen Leben, in meinem späteren Leben, was trägt mich? Und ich glaube aber, damit wir richtig zum Blühen kommen, damit wir aufwachen und damit wir wirklich sagen, dieses Leben, das ist ein blühendes Leben, glaube ich persönlich, dass es so relevant ist, dass wir an diesem Jesus festhalten, weil er uns eben nicht eine Leitplanke gibt, aber uns in ein Leben hineinführt, dass wir geführt sind und geleitet werden, um genauso ein prächtiger Baum zu werden, um ein prächtiges Leben zu führen, dass wir getragen sind und gleichzeitig in dieser Sicherheit haben. Wir haben es vorher gehabt bei der Taufe. Wir brauchen einen sicheren Punkt, von dem wir ausgehen können, von dem wir mutig sein können, den wir riskieren können, das Leben gestalten können. Und ich bin dankbar dafür, dass es viele Menschen gibt, hier in der Gemeinde und auch in meinem Leben, die mir vorgelebt haben, was es heißt, es gibt Wurzeln, die mein Leben tragen. Es gibt einen Glauben, der mein Leben trägt. Durch die größten Herausforderungen des Lebens, die ich selber noch nicht erlebt habe. Wenn ich Menschen sehe, die das können, die das durchleben, die merken, diese Wurzeln, die tragen wirklich im Leben. Und das ist die Ermutigung auch an uns, zu sagen, lasst uns doch so leben. Lasst uns erklären, was sind meine Glaubenswurzeln, auf was stehe ich, was trägt mich durch. Und das tun wir als Großeltern, als Freunden, als Paten, als Eltern und selbst als Kinder, als Jugendliche, die das weitergeben an die jüngere Generation, wenn sie so immer nach oben gucken und schauen, was machen denn die? Wie kommen denn die durch? Wie beten die? Wie leben die ihren Glauben? Wie feiern die Ostern? Was bedeutet das?